Wie wichtig ist Graffiti als Widerstand?
Sehr, sehr wichtig. Also es war für mich, war Graffiti immer mehr die ästhetische Sache, stand im Vordergrund. Also ich, als Graffiti-Writer, wo es um schöne Buchstaben geht, war das für mich immer am wichtigsten. Und ich habe den politischen Teil nicht wirklich so beachtet, bis ich wirklich mit dem Nahen Osten mehr zu tun hatte und dann halt gesehen habe, wie wichtig Graffiti auch in Gaza, zum Beispiel in Palästina war, in auch in Konfliktzonen wie jetzt zum Beispiel im Libanon-Krieg. Da hatte jede Miliz wie eine Gang in Los Angeles ihr eigenes Stencil und eigenes Graffiti und ja, hat das für territoriale Botschaften ganz große Rolle gespielt. Und jetzt durch die Aufstände und die Revolutionen im Nahen Osten seit 2011 hat Graffiti nochmal eine ganz andere Rolle bekommen als Werkzeug gegen Diktaturen.
Ist Straßenkunst auch als Dokumentation wichtig? Also ähnlich wie im Steinzeitalter eher ein historisches Dokument, weil die Medien Propaganda verbreiten?
Genau, wenn man in Ägypten teilweise das Fernsehen guckt, ist es so wie gar kein Fernsehen oder wie einfach eine Kindergeschichten, die sich irgendjemand ausdenkt, weil es nichts mit der Realität zu tun hat. Und da hat natürlich Graffiti eine ganz große Rolle gespielt, um bestimmte Geschichten, Nachrichten und Botschaften an die Leute zu bringen. Also es war auch ein Werkzeug für Propaganda. Also auch die Revolution hat natürlich Propaganda gemacht mit dem Graffiti. Aber es ging auch darum, wirklich die Wahrheit zu erzählen und bestimmte Geschichten an die Leute zu bringen, die sie sonst nicht gehört hätten.
Wie viel ist in dem Buch Walls of Freedom subjektiv? Was ist objektiv?
Also so objektiv, das sagt man ja viel, also gerade im Nahen Osten muss man ja immer objektiv bleiben, aber das würde jetzt bei der ägyptischen Revolution, wenn man das so machen würde, wie es oft in den Medien gerne präsentiert wird, dann müsste man quasi die Revolution und die Mörderbande, die einfach unschuldige Leute erschossen hat, auf eine Stufe stellen und sagen, die sind gleichwertig und deswegen hat jeder so seine Rolle und seine Meinung. Und das ist natürlich nicht die Botschaft, die wir in dem Buch haben. Also es objektiv haben wir versucht zu bleiben, was die Fakten betrifft. Also wenn Muslimbrüder getötet wurden, dann haben wir das genauso berichtet, wie wenn Muslimbrüder Polizisten getötet haben oder in Gewalt verstrickt waren. Also wir haben beide Seiten schon versucht, die Fakten darzustellen und nicht irgendwelche ausgedachten Geschichten, nur weil sie halt in die Geschichte der Revolution besser passen würden. Aber ganz schwierig war es halt, mit den ganzen Fakten auch umzugehen oder auch an diese zu kommen. Also wir haben jetzt nicht ein Quellenverzeichnis für alles, aber wir haben schon für alle Sachen, die wir wirklich als Fakten dargestellt haben, wie jetzt zum Beispiel Todeszahlen, mindestens zwei Quellen immer gehabt. Und das ist dann teilweise offizielle Quellen, teilweise Journalisten Menschenrechtsaktivisten, die sind dann tatsächlich in den Leichenschauhäusern gewesen, haben Leute gezählt. Und das war halt für uns schon sehr, sehr schwierig, als Aufgabe dann wirklich das zu schreiben und darüber dann zu recherchieren, zwei Jahre danach, was ist an dem Tag wirklich passiert. Weil es ist natürlich keine Arbeit, jetzt nicht die Arbeit, die Spaß gemacht hat an dem Buch. Aber es war halt sehr wichtig, dass wir versuchen, da bisschen die Wahrheit zu dokumentieren, weil die steht halt jetzt da drin und kann nicht mehr irgendwie ausgemerzt werden, auch wenn es das Buch jetzt gerade in Ägypten nicht zu kaufen gibt.
Arbeiten Sie selbst noch als Graffiti-Künstler?
Also ich mache immer noch Graffiti und habe angefangen 1983 in München und war hier auch bei den ersten S-Bahn dabei, der Geltendorfer Zug. Gibt es auch eine Wikipedia-Seite, habe ich neulich rausgefunden. Ist also eine der ersten Züge, der in Deutschland angemalt wurde. Und bin halt bis heute aktiv geblieben in einer anderen Form auch, weil ich heute mehr, ja, meine Rolle nicht mehr so sehe als Künstler selbst, obwohl ich immer noch gerne male und, aber ich bin nie in die professionelle Künstlerkarriere gegangen, weil ich einfach der Kunstmarkt mich nicht so interessiert hat. Jetzt sehe ich eher zu, dass eben Kunstwerke entstehen, indem ich halt Leute zusammenbringe und Sachen ermögliche und kuratiere. Und mit Kunst dann eben arbeite. Also selbst in dem Buch sind viele Graffitis, die sind entstanden durch Projekte, die wir gemacht haben.
Im Nahen Osten wird man für regimekritische Graffitis verfolgt, gefoltert oder auch ermordet. In Deutschland beschädigt man mit sogenannten Schmierereien höchstens mal Hauswände, das Eigentum anderer. Aber in beiden Fällen zu unterlassen eine Schmiererei oder Kunst?
Es gehört zusammen, also auch in Ägypten war der Homos quasi, der gelegt worden ist, waren jetzt nicht unbedingt schöne Graffiti, sondern Kritzeleien an den Wänden. Und darauf sind dann die tollen Arbeiten entstanden. Und genauso mit ist das hier mit Tags. Ohne Tags gibt es keine großen schönen Bilder. Und die wunderschönen Wandgemälde, die jetzt immer entstehen auf der ganzen Welt durch Graffiti-Künstler, sind nur entstanden, weil die mit Tags angefangen haben. Und für mich persönlich ist das auch keine Schmiererei, sondern ich lebe in Berlin, bin sehr, sehr froh, dass die Straßen nicht so aussehen wie in München und da ein bisschen Leben drin ist. Fühle ich mich ein bisschen freier, als wenn alles blitz und blank ist.
Der letzte Geniestreich in der Serie Homeland, entlarvender Widerstand in kommerziell erfolgreichen Serien?
Offensichtlich konnte wirklich niemand an dem Set Arabisch sprechen und vielleicht gab es irgendwelche Araber, die dort gearbeitet haben, es gesehen haben und ihren Mund gehalten haben, weil ich habe bis heute keinen einzigen Pakistaner oder Araber getroffen, der diese Sendung nicht wirklich gar nicht mag. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht jemand entdeckt hat und nichts gesagt hat, aber deswegen ist es auch so viral gegangen und hat so eine Resonanz gehabt, weil eben die Aktion, das zu machen, und da steht einfach für jeden lesbar, für 200 Millionen Menschen auf der Welt sehen sofort, da steht Homeland ist rassistisch. Und Homeland, die eine Serie über diese 200 Millionen Menschen macht, schafft es nicht, einen davon in die Serie zu holen. Die haben CIA-Berater und die können auch kein Arabisch. Es ist alles halt so ein Beweis für das, was wir da an die Wand geschrieben haben oder die Künstler. Wir haben sie mit ihrer eigenen Ignoranz, konnten wir sie halt austricksen.
Zum Thema Karikaturenstreit. Darf Satire wirklich alles oder gibt es doch Grenzen? Etwa, wenn sich Satire nur gegen Religion, Mensch und Ethnie richtet?
Ich glaube schon, dass Satire alles darf, dass nichts verboten werden darf. Es gibt trotzdem Grenzen irgendwie. Also wenn Menschen persönlich angegriffen werden, damit geht's ja los. Also man kann Witze über jemanden machen, aber man kann jemanden wirklich beschädigen oder auch sein Leben zerstören mit manchen Geschichten. Und im Fall von den Mohammed-Karikaturen, wenn es dann nur noch darum geht, man macht das, weil man weiß, die wollen das nicht. Und nur deswegen macht man es, nicht weil man irgendwie, weil es um Freiheit geht oder um irgendeine Botschaft, die man rüberbringen will, sondern man macht es nur, weil man weiß, dass man damit solche Reaktionen provoziert. Dann weiß ich nicht, was der Sinn dahinter wirklich ist. Aber natürlich macht es auch keinen Sinn, jemanden zu erschießen, weil er irgendwie sowas gemacht hat. Also das macht nicht nur keinen Sinn, sondern ist völlig verrückt natürlich. Aber diese Art von Provokation und wie das auch benutzt wird halt. Es gibt eine Freiheit der Kunst, aber diese Freiheit der Kunst wird eben auch benutzt von Rechtsradikalen, von Nazis, von ganz schlimmen anti-islamfeindlichen Menschen. Und das haben wir jetzt auch gesehen bei Homeland, bei der Aktion. Wir haben irrsinnigen Zuspruch bekommen aus der ganzen Welt, also nur positive Stimmen, die auf uns zugekommen sind, bis auf ein paar Verrückte halt auf Twitter oder so, aber alle Medien durch die Bank, bis auf Fox News, haben eigentlich positiv über uns berichtet und haben gelacht, hatten Humor. Aber wenn man dann, egal wo, bei der Süddeutschen, bei Independent, beim Guardian, in die Comments-Section runtergescrollt hat, dann dachte man, mein Gott, auf welcher Welt leben wir? Da waren so ignorante islamophobe Sprüche, da kann man nur Angst bekommen. Also oben steht alles erklärt, um was es eigentlich geht. Die verstehen überhaupt nichts und schreiben die schlimmsten Sachen, wo man wirklich sich die Haare sträuben. Und das sind dann auch Leute, die dann halt sagen, mit den Mohammed-Korrekturen wieder ankommen, um ihren Punkt irgendwie zu beweisen.
Ähnlich ist das ja in der Flüchtlingsdebatte.
Genau, also warum haben die Handys? Das war so eins von den Dingern, wo man sich echt an den Kopf fasst, wieso sind die eigentlich mit Kamelen hier angekommen? Also die haben schon Autos, da gibt's auch Internet.
Wie funktioniert überhaupt die Zusammenarbeit mit Künstlern aus dem Nahen Osten?
Es gibt keine Konfliktpotenziale, weil viele der Künstler sind Muslime, sind starkgläubig. Deswegen haben sie trotzdem die Muslimbrüder nicht an der Macht haben wollen. Und andere sind Atheisten, können darüber vielleicht nicht offen sprechen, weil sie nicht in einer freien Gesellschaft leben, aber da gibt's keine Grenzen zwischen denen. Und das ist auch was Graffiti, also zwischen uns. Und das ist, was Graffiti auch ausmacht. Also die Graffiti-Kultur und die Street-Art-Kultur, dass es eben eine weltweite Sprache ist, die man versteht, auch ohne, dass man die eigene Sprache dann spricht. Also wir wissen eben, warum das jemand macht, was die Motivation ist, und haben dann schon Zugang zu dem Denken auch einer völlig anderen Kultur. Und das überbrückt halt auch solche, also Graffiti ist ein super Tool, um Generationen zu überspringen, also Altersunterschiede. Also ich kann mit Kindern arbeiten, die finden mich cool, obwohl ich 46 bin, bloß weil ich eine Wand ansprühe. Und genauso kann ich eben in Libanon einen Workshop machen und auch wenn ich kein Arabisch spreche, über die Kultur übergreifend durch diese Bewegung eben mit den Leuten kommunizieren und zusammenarbeiten.
Das Buch Walls of Freedom beschäftigt sich mit der ägyptischen Street-Art-Szene. Gibt es Länder, auf die Sie sich spezialisiert haben?
Ägypten ist jetzt eigentlich nur, weil da eben das so explodiert ist und sich so eine mächtige Kunstbewegung entwickelt hat in so einer ganz kurzen Zeit. Das war wirklich ein Phänomen dort. In Tunesien gab es das nicht, da gab es auch Künstler, die rausgekommen sind, aber gab es nicht eine richtige Street-Art-Bewegung, die entstanden ist. Und eigentlich vorher hatte ich mehr in Beirut gearbeitet, weil dort gab es eigentlich so die größte Street-Art- und Graffiti-Szene im Nahen Osten, neben dem Iran vielleicht. Wobei man das nicht vergleichen kann, weil da hat es mehr in den Hinterhöfen stattgefunden. In Beirut war das schon in den Straßen und die Leute fanden es gut, haben Graffiti gemocht. Und das war eben vor 2011 war Beirut so der größte Ort im Nahen Osten, was jetzt Graffiti betrifft. Und
die Graffiti-Szene im Iran blüht auf. Es ist ein sehr junges Land und trotzdem wissen wir alle, wie es als Künstler im Iran ist.
Die Künstler dort sind auch in sehr großer Gefahr. Also der Gründer der Pionier der iranischen Street Art, das ist A11, glaube ich. Und der lebt mittlerweile in Deutschland, weil der wurde eines Tages auf der Straße von Teheran gekidnappt, mit einer Haube über dem Kopf 10 Tage lang in einer Zelle gehalten und verhört, dann in ein Gefängnis gebracht, wo er halt dachte, okay, wenn die nur 10% von dem, was ich wirklich glaube, wissen, komme ich hier nie wieder raus. Ist dann rausgekommen, hat sich halt entschuldigt und alles war mein Fehler. Wir haben ihn dann rausgelassen und er ist geflüchtet, so schnell es ging, aus dem Land. Und dann haben sie sein Studio zerstört und Bilder zerstört. Kann jetzt nicht mehr zurück, seine Familie ist dort.
Das erinnert ja schon ein bisschen an den Vorwurf der entarteten Kunst.
Genau, also ihm wurde vorgeworfen, er ist in Jordanien ausgebildet worden von Israelis und Amis, um Iran mit Graffiti zu infiltrieren. Und das ist halt, dann sitzt man halt Leuten gegenüber, das ging in Ägypten auch ganz vielen Künstlern oder Aktivisten so, die sitzen dann halt einem Geheimdiensttypen gegenüber und der glaubt das wirklich. Der glaubt, die sind bezahlt vom CIA, die sind irgendwie installiert von der Hamas oder von Israel. Und wie erklärt man dem dann, dass ich will nur ein besseres Land für meine Kinder? Und das ist halt schon sehr schwierig, dann wenn die Konterrevolutionäre wirklich an ihre eigenen Lügen glauben, dann wird es halt wirklich schwierig.
Was kann Graffiti verändern?
Graffiti verändert viel. Also Graffiti hat in unseren Städten die ganze Architektur verändert gemacht. Also Häuser werden anders gebaut, S-Bahnen werden anders gebaut, nur weil Graffiti eben als Form irgendwie bekämpft werden sollte. Also kann natürlich großen Einfluss auf solche Dinge haben. Die Werbung und die visuelle Sichtweise hat sich geändert durch Graffiti. Und genauso wurden halt jetzt in der Politik und bei den jungen Ägyptern, die Graffiti cool finden, da wurden halt irgendwelche Samen gepflanzt, die dann irgendwann mal vielleicht sprießen werden. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es keine Veränderung haben kann. Natürlich kann man nicht mit Graffiti alleine irgendwie jetzt die Revolution gewinnen. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges, starkes Werkzeug dafür.
Aber dem IS kann man in seiner blinden Zerstörungswut von Kunst, Kultur und Mensch mit Graffitis oder Street Art sicherlich nicht entgegentreten.
Ja, ich glaube, da ist der Level an Ignoranz, hat da so irrsinnige Züge angenommen, dass da sowas gar nicht mehr wahrgenommen würde. Also höchstens, dass man von irgendeinem Haus geworfen wird, weil man so Graffiti-Maler ist. Und da, glaube ich, ist das nicht mehr das Werkzeug. Also auch in Syrien war Graffiti ja am Anfang ein ganz starkes Werkzeug. Und wenn halt die Panzer die Häuser zerschießen, dann ist halt das Wände bemalen nicht mehr das Wichtigste.